Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Ja, und hier ist Pit Gottschalk und es ist ein wunderschönes Wochenende, weil es ist spannend in der Fußball-Bundesliga. Und lieber Malte, heute schreiben wir Geschichte im Podcast, weil wir haben nicht nur, was ja selten genug vorkommt, eine Frau zu Gast, sondern eine Frau, die ein Stück Geschichte im Sportjournalismus geschrieben hat. Ja, jetzt müsstest du eigentlich wissen, was sie geleistet hat, oder?
Ich weiß es, aber ich lasse dich gleich das natürlich erzählen, weil du dir die Geschichte vorbereitet hast. Und das möchtest du doch dann natürlich auch selber erzählen, oder? 2006 WM, ich gebe nur ein Stichwort.
Ganz genau. Die Sonja Pahl, Sportchefin bei Radio FFH. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch hinzufügen, Hitradio, da achtet sie nämlich immer darauf, wenn sie
richtig
über Sport schreibt. Ja, ne? Und sie hat tatsächlich das Finale bei der WM 2006 live kommentiert, als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik. Also, liebe Geschichtsschreiber, keine andere Frau nennen, sondern Sonja Pahl. Hallo Sonja, schön, dass
Hallo.
Du heute im Podcast bist.
Hallo an euch, ich freue mich auch, dass ich eure Gästin sein darf.
Sagt man das Gästin? Legst du Wert darauf,
nein,
dass man
nein.
gendert?
Nein, nicht zwangsläufig, nein, überhaupt nicht eigentlich.
Wie macht ihr das beim Radio? Müsst ihr gendern? Weil ich stelle fest, viele Leute klagen darüber, wenn sie plötzlich gendern müssen. Ich finde es auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kann an meinem Alter liegen. Wie hältst du das denn? Wie stehst du dazu zum Gendern?
Also schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich versuche das auch nicht zu übertreiben. An den Stellen, wo es funktioniert oder wo es angebracht ist, mache ich es. Wo es nicht angebracht ist, lasse ich es weg. Und das ist auch bei uns im Sender so. Wir versuchen das natürlich entsprechend abzubilden, aber nicht in einer übertriebenen Art und Weise, wo du dann irgendwie dir nur noch die Ohren klingeln, weil du nicht mehr hattest, war es jetzt das, war es das. Nein, nein, das machen wir nicht.
Also ich habe dich ja bei der EM erlebt, wie du im Stadion warst und auch live kommentiert hast. Aber du bist ja eigentlich die Chefin vom Ganzen, zumindest für den Sport.
Richtig.
Kriegt man das beides gut hin oder was machst du lieber? Lieber live kommentieren oder die Leute für dich arbeiten lassen?
Beides tatsächlich. Wenn du es so willst, beim Kommentieren lasse ich ja auch die Menschen für mich arbeiten, nämlich unten die Fußballer, ja. die ich dann genau mir angucke und dann erzähle, ob sie es gut machen oder nicht. Also das ist eigentlich das Gleiche wie als Chefin.
Ja, und wie viele Spiele machst du so im Monat dann?
Naja, ich mache alle Spiele von Eintracht Frankfurt in der Regel, heim und auswärts. Also ich war jetzt dann zum Beispiel auch in Kiel mit dabei in der Bundesliga, gestern Abend in Istanbul, dann tatsächlich nur von zu Hause aus, weil das einfach, wir haben ja große Spiele vor der Tür jetzt auch stehen. Mhm. Und da muss man so ein bisschen mit den Kräften haushalten, sonst bist du ein bisschen wahnsinnig.
Bist du als Frau akzeptiert von den Protagonisten oder musst du noch um Anerkennung kämpfen, wie man das ja leider zu oft hört von unseren weiblichen Kolleginnen?
Naja, sagen wir es mal so, ich bin halt eigentlich schon über 30 Jahre inzwischen dabei und das hilft an vielen Stellen schon und ich habe halt von Anfang an immer geguckt, dass ich nicht zu sehr auf diese Karte setze, dass ich eine Frau bin, sondern ich habe einfach immer gesagt, so, ich kenne mich mit Fußball aus. Welches Geschlecht ich habe, ist doch eigentlich egal. Und
so
damit
muss das sein, ja. So
genau,
muss das sein,
und damit ja. kamen eigentlich auch alle mal klar.
Bei Malte Asmus ist mir auch völlig egal, dass er ein Mann ist. Ja, er hört mir immer sehr aufmerksam zu, um natürlich zu lernen, worauf es im Fußball ankommt. Das macht er seit vielen Jahren. Ich erkenne leichte Fortschritte bei ihm. Und
jetzt werde ich rot.
Ja. Ihr seid so süß.
Also wer jetzt sehen will, wie Malte Asmus dabei geguckt hat, Viva Pitch erscheint auch bei YouTube. Einfach mal suchen, Viva Pitch YT. Dann könnt ihr jetzt diesen Gesichtsausdruck von ihm sehen, wie er dann geschaut hat. Ja? Malte, hast du schon mal ein Spiel live kommentiert? Hast du schon mal das Vergnügen gehabt?
Fußball bisher noch nicht. Golf habe ich mal live kommentiert.
Oh, das ist aber schwerer. Tage.
Und das im Radio.
Da hat man ja Zeit bei jedem Abschlag, sich vorzubereiten.
Ja, aber der Redeanteil ist umso größer, weil du hast ja keine richtige Atmo, die irgendwie dann vielleicht auch diese Stimmung trägt. Die musst du ja komplett dann selber tragen. Und bei 160 Spielern im Feld an den ersten zwei Tagen ist das natürlich dann auch schon mal eine Aufgabe, das Ganze auf den Punkt dann zu bringen und vor allen Dingen erstmal im Blick zu behalten, was da alles läuft. Fußball würde ich nicht sagen, ist einfacher, das ist ja viel schneller. Von daher muss man ja viel schneller reagieren und vor allen Dingen ist man nach 90 Minuten fertig. Also ich würde es gern mal machen, aber hat sich bisher bei mir noch nicht ergeben. Ich mache immer nur die Nachberichterstattung.
Ja, es gibt einen guten Grund, warum wir die Sonja eingeladen haben, weil Eintracht Frankfurt steuert auf die deutsche Meisterschaft zu 2024/25 und wir wollen ganz früh dabei sein und es ganz früh erzählt haben. Im Ernst, am Wochenende spielt der Zweite gegen den Ersten. Kommt ja selten genug vor, dass diese Konstellation beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München so zustande gekommen ist. Was kann man von der Eintracht erwarten? Glaubst du wirklich, dass sie das Zeug haben, Großes zu leisten? Im Europapokal jetzt, das Auswärtsspiel war ja schon fantastisch, was wäre sehr, sehr souverän. Welchen Eindruck hast du von der Eintracht, liebe Sonja?
Sie macht sich auf leisen Sohlen, macht sie sich im Hintergrund so, dass es eigentlich bisher eigentlich keiner so richtig gemerkt hat. Aber jetzt kommen sie in Fahrt. Also ich gehe davon aus, dass Dino Topmöller einen sehr genauen Plan für dieses spezielle Spiel am Sonntag schon parat hat, weil die Bayern kennt er natürlich sehr, sehr gut. Und
als Co-Trainer von Julian Nagelsmann, für die Eltern unter uns, wir können uns daran erinnern, das ist 2 Jahre her.
Genau. Und letzte Saison hat er ja auch schon mal gegen die Bayern gezeigt, dass er da einige Tricks auf Lager hat, wie man die entsprechenden Spieler bei den Bayern dann ausschalten kann. Und ja, du wirst mir bestimmt noch detailreichere Fragen stellen, aber von der Grundsätzlichkeit her sage ich mal so. Ich habe vor Saisonbeginn beim Familientag von Eintracht Frankfurt die Fans interviewt und die waren so davon überzeugt, dass Eintracht Frankfurt eine Rolle spielt im Kampf um die Meisterschaft, dass ich gesagt habe, und das sage ich ganz ehrlich, seid ihr Träumer oder was? Mhm. Jetzt so allmählich zeigt sich, dass Dino mit dem, was er vorhat, Dino Topmöller, tatsächlich so in die Spur kommt, dass er, wenn er nicht anfängt zu stottern, auf der richtigen Spur bleibt.
Also zu den Propheten, die du da gerade genannt hast beim Familientag, würde ich engen Kontakt halten, weil ja. Frag mal nach den Lottozahlen oder so, weil ich habe das auch für ausgeschlossen gehalten. Fangen wir doch mal an. Vorige Saison, erste Saison von Dino Topmöller bei Eintracht Frankfurt, das sah ja gar nicht gut aus. Es gibt ja den alten Beinamen bei der Eintracht Frankfurt, die launische Diva vom Main. Und man musste sich ja Sorgen machen, ob er überhaupt die Kurve zu kratzen kann vor Beginn dieser Saison. Was hat er denn gemacht, um so stabil zu sein, wie das offenbar in dieser Saison so klappt?
Ein ganz entscheidender Punkt ist tatsächlich die Besetzung der Co-Trainerpositionen. Da hat es ja jetzt fange ich mal damit an, mit so ganz großen Basics eigentlich, wo keiner auch mit rechnet, dass das so entscheidend sein könnte. Er hat letzte Saison 2 Co-Trainer gehabt, mit dem Erwin Bradasch und auch mit dem Stefan Buck, die, ja, sagen wir es mal so, gute Ergänzungen in seinen Augen erstmal schienen, aber das waren sie nicht. Ganz im Gegenteil, der Dino hat sich aufgerieben letzte Saison und hat versucht alles, weil es war seine Premierensaison als Bundesliga-Trainer. Der wollte alles richtig machen und hat dementsprechend auch alles an sich rangezogen. Der hat alles selber gemacht in letzter Konsequenz. Das hat er in der Sommerpause dann gemerkt, dass er da eigentlich viel zu wenig Raum gelassen hat oder auch quasi mit diesen Co-Trainern so das nicht stemmen konnte. Und wie ihr vielleicht wisst, sind dann im Sommer 2 neue Co-Trainer dazugekommen mit Jan Fieser und Sava Sembrot. Und der Erwin Bradasch ist weg. Und seitdem merkst du, dass auch Dino viel lockerer, entspannter ist, weil er delegiert. Und diese 2 ihm auch eine gewisse Art den Rücken frei halten und er seine Ideen, die Spielideen, die er hat, und die hat er, und seine Empathie, die er hat, den Spielern gegenüber, und die hat er, ganz anders ausspielen kann. Das merkst du auf dem Trainingsplatz, das merkst du auch in dem, wie er sich inzwischen öffentlich darstellt. Da kommt so seine Verhältnisse, sage ich jetzt mal, so eine ganz kleine Portion von Lockerheit rein, die er letzte Saison nicht hatte.
Ja, wirkte recht verkrampft in den letzten Monaten dann auch, als es dann auch nicht so lief, als die Pfiffe kamen und als dann ja auch von Vereinsseite, so hatte man das zumindest von außen, das Gefühl, dann auch Kritik aufkam und ja auch durchaus diskutiert wurde, ob man mit ihm länger arbeiten würde.
Richtig, genau, das war auch so. Also das war nicht nur von außen so wahrgenommen, das war auch so. Es gab große Diskussionen darüber, ob das richtig ist. Und dann hat natürlich Markus Krösche, das habt ihr vielleicht auch dann mitbekommen, nach dem letzten Spiel, nach dem Bundesligaspiel, stehen wir da in der Mixzone. Und dann sagt er auf einmal, ja, jetzt müssen wir nochmal nachgucken, nachdenken und nochmal Revue passieren lassen und nochmal alles so zusammenfassen, ob das überhaupt funktioniert. Der hat das also alle waren so, hä, wieso? Es war doch jetzt eigentlich klar, dass er bleibt. Wieso fängt er jetzt an, da diese Tür aufzumachen? Ihr kennt Markus Krösche auch ein bisschen. Das ist ja keiner, der seine Worte einfach so wählt, sondern Er hat das schon durchaus ernst gemeint, aber nicht so, wie es am Ende aufgenommen worden ist. Er wusste, er will mit Dino Topmöller weitermachen, aber nicht einfach so. Sondern er wollte auch noch draußen dieses Signal einfach nochmal senden, pass auf, wir setzen uns schon hin, aber wenn wir am Ende zu der Entscheidung kommen, dass wir sagen, der bleibt unser Trainer, dann ist das auch unser Trainer und dann kann kommen, was will und dann kann jeder sagen, was er will, das ist unser Trainer. Und er hat bisher recht.
Was macht die Mannschaft denn jetzt anders als voriges Jahr? Also die Trainerarbeit ist ja das eine, es wirkt sich ja immer auf den Rasen aus. Wir bekommen von außen mit, dass Mamouche irgendwie ein riesen Kerl ist und gerade total in Form hoch. Liegt es nur an ihm oder was greift da anders noch bei Eintracht Frankfurt? Erklär uns da bitte mal auf.
Ich habe da vielleicht auch etwas kuriosen Blick auf die Dinge. Es war ja Ende letzter Saison das große Geweine, dass mit Sebastian Rode und Makoto Hasebe zwei sehr integrierte Frankfurter Spieler aufhören. Das waren sie auch. Und wir vermissen die beiden auch sehr, weil sie auch für uns draußen einfach dieses Konstrukt Eintracht Frankfurt, was sie halt über viele Jahre waren, das fehlt jetzt. Du hast jetzt unter anderem mit einem Omar Mamouche, mit einem Hugo Ekitike und wie sie alle heißen, ich zähle sie jetzt gerade nicht alle noch auf, weil wir kommen bestimmt noch mehr dazu, hast du jetzt Spieler, die werden nicht mehr lange bei Eintracht Frankfurt bleiben. Das wisst ihr auch. Auch wenn jetzt es offiziell, und das hat Markus Krösche ja gestern vor dem Spiel auch gesagt, unverkäuflich, Oma Mamouche im Winter, aber naja gut, wenn die Zahl kommt und da kommt einer, dann ist der weg. Das heißt, du hast jetzt Spieler bei Eintracht Frankfurt, die nicht zwangsläufig jetzt für Kontinuität und Beständigkeit als Spieler in diesem Konstrukt Eintracht Frankfurt stehen, sondern du hast eigentlich eine Mannschaft, die punktuell jetzt für Eintracht Frankfurt das Beste gibt, aber die Kontinuität und dass du irgendwelche Heldenverehrungen hast, wie du sie mit Leuten wie Sebastian Rode oder Makoto Hasebe früher hattest, die hast du dann nicht mehr. Jetzt kommt ihr wahrscheinlich dann und sagt, ja, aber ihr habt doch jetzt einen Robin Koch da hinten drin, der als solches aufgebaut werden soll. Und der neue Kapitän ist Kevin Trapp. Ja, die stehen dafür. Aber das sind nicht die, die die Tore machen.
Aber das ist ja bei Eintracht Frankfurt auch in den letzten Jahren immer so gewesen. Die Büffelherde, Kolomouani, Allaire, das waren ja alles Spieler, die kurz da waren, unheimlich erfolgreich waren, dann gut verkauft wurden. Und dann kam aber trotzdem wieder jemand nach, wie jetzt eben Mamouche und Ekitike. Wo kriegen die Frankfurter die her?
Ja, sie haben halt einfach ein sehr gutes Scouting-System. Das hat Markus Krösche, ich muss es nochmal sagen an der Stelle, also er hat ein unfassbares Ding da auf die Kette gestellt. Deswegen hatten die Frankfurter ja auch Angst, dass er die Eintracht über kurz oder lang ebenso verlässt. In der letzten Saison gab es ja mal kurzzeitig diesen Moment. Aber Gott sei Dank sieht er in Eintracht Frankfurt immer noch eine große Herausforderung.
Jetzt muss man mal gucken, wir hatten ja eben schon das Spiel der Bayern angesprochen. Wenn man den Saisonstart der Bayern sich anguckt, dann wird ja jetzt nach der Niederlage gegen Aston Villa immer gesagt, ja komm, es war aber auch jetzt wirklich nicht das oberste Board, da war Kiel bei, da war Wolfsburg dabei, also das waren jetzt keine wirklichen Gegner. Wenn man bei Frankfurt guckt, wird das erstmal ausgeblendet, gegen wen sie gespielt haben. Wir haben gesagt, oh, toller Saisonstart, der beste seit 12 Jahren, glaube ich, der zweitbeste seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel. Und sie haben jetzt die Chance, das erste Mal seit 25 Jahren wieder Tabellenführer zu werden.
Hast du übernachtet in Statistik? Statistik-Tabellen oder was? Das ist ja unfassbar, Malte. Das ist ja, ich bin ja begeistert davon, wie du dich hier vorbereitest.
Ich habe den Kicker gelesen und deshalb weiß ich das natürlich. Und ich habe mich natürlich auch gestern Abend mit dem Spiel ein bisschen auseinandergesetzt. Aber der Start der Frankfurter in die Saison, da waren ja einige Mannschaften dabei, die eben auch schon gegen die Bayern gespielt haben. Wolfsburg war dabei, Kiel jetzt am letzten Wochenende. Also so das ganz oberste Board war das ja auch nicht.
Ja, aber jetzt mal ganz sachlich betrachtet. Hier in Frankfurt wird immer gerne dann alles hochgejubelt, sobald irgendwas Tolles da ist. Genauso geht es aber auch in die andere Richtung. Also es ist immer die Mitte eigentlich. Deswegen werdet ihr von mir nicht erleben, dass ich in vollkommener Euphorie und yay, geil, Star Saison.
Das musst du machen, du bist beim Hitradio, da seid ihr doch immer so ein bisschen wild am Mikrofon, oder nicht? Ja?
Nein, ich bin und Pitu, so kennst du mich schon, ich bin Realistin, also ich bin nicht die so, aber ich bin auch nicht so,
weil ja auch Leute jetzt nur zuhören, ja, sie hat jetzt einmal bei dem ersten so den Arm ganz nach oben gestreckt und beim zweiten so nach ganz unten, weil sie das jetzt noch nicht gesehen haben sollte. Also schön, dass du mit beiden Händen redest. Also du bist schon mittendrin da. Ja?
Genau,
also,
das gehört in der emotionalen Radiosprache für mich dazu. Wenn man mich reportieren sieht, da sind die Hände immer dabei.
Ja, ich glaube, neben dir bleibt rechts und links immer ein Stuhl frei, weil die Angst haben vor Verletzungsgefahr. Ich habe das schon mitbekommen auf der Pressetribüne. Dass man von Sonja keine Gewicht kriegt. Ja, also, genau, ja.
Nein, also um da nochmal drauf zu, es ist weder das eine noch das andere. Und sagen wir es mal so, viele Eintracht-Fans lassen sich auf diesen Zug auch nicht draufheben mit der zu großen Euphorie, weil sie natürlich, ihr habt es vorhin schon so schön gesagt, die launische Diva, Erfahrung macht klug. Deswegen drehe ich jetzt Stand jetzt, um diese Formulierung auch mal kurz reinzunehmen, auch nicht durch in Erinnerung an einen ehemaligen Eintracht und ehemaligen Bayern-Trainer.
Der bei der Eintracht mehr Erfolg hatte als bei den Bayern, obwohl stimmt gar nicht. Titelmäßig war es bei den Bayern, aber die Zeit war eben deutlich kürzer.
Ja, es war auch eine andere Zeit, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist. Mhm.
Welche Rolle spielt Mario Götze jetzt gerade? Ich sehe ihn sehr aufgeräumt bei den Interviews. Ich kann ihn jetzt spielerisch nicht so genau einschätzen, weil er zumindest, was man am Fernsehen sieht, nicht dem Spiel so seinen Stempel aufdrücken kann. Erleben wir noch die richtig gute Götze-Zeit oder ist er mehr jemand, der aus dem Hintergrund heraus mit seiner Prominenz arbeitet?
Letzteres. Letzteres, und er ist aber als Stabilisator in dieser Mannschaft extrem wichtig. Durch seine Erfahrung, durch seine Erfolge, die er gefeiert hat. Ich meine, er ist unser Weltmeister von 2014. Mhm. Er hat viele, viele Punkte, die ihn einfach unverwechselbar auch machen. Mhm. Und das ist ein Vorbild für diese ganzen jungen Leute. Und dadurch, dass er diesen internationalen Erfolg hat, kennt natürlich ein Hugo Ekitike, wenn der damals aus Frankreich kam, da hat der Grösche 100%, auch wenn er das nie so gesagt hat, 100%, pass mal auf, bei uns spielt einer von den Weltmeistern von 2014.
Ja, nicht irgendeiner, sondern der Siegtorschütze aus dem
Der
Finale.
Siegtorschütze, genau. Und das sind natürlich Empfehlungen, die natürlich auch helfen, diese Youngster, die Frankfurter da auch immer wieder an die Seite ziehen, oder auf das Feld in Frankfurt ziehen, für die das interessant zu machen. Du brauchst also solche Leute, solche Namen, auch wenn die dann jetzt in dem aktuellen Geschehen quasi eine nicht ganz so spektakuläre Rolle spielen. Aber jetzt gestern, ich meine, so ein Hugo Larsson, der im Mittelfeld für die Frankfurter da extrem auf der 6 agiert. Für den ist das eine Absicherung, dass er weiß, okay, im Zweifelsfall und nur wenn es vom Kopf ist, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, ich kann dem Mario immer den Ball geben. Und das wissen sie alle. Dem Mario können wir immer den Ball geben und das gibt eine Sicherheit, um sich auch selber fortzuentwickeln, sich zu entwickeln, sich neues Selbstvertrauen auch zu holen und sich zu entwickeln, ja. Das, was ich gerade sagte, ja.
Ja, aber der Ruf von Eintracht Frankfurt reicht ja nicht, um dass zum Beispiel Kevin Trapp irgendwie als Kapitän und Torwart da zum Zuge kommt, ist jetzt raus, ja, auch verletzungsbedingt, ist schon klar, aber auch vorher hat er nie eine richtige Chance gehabt. Ist Eintracht Frankfurt ein gutes Pflaster, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen? Stichwort Robin Koch?
Da heulen wir ja immer, weil genau das eben nicht passiert und wir quasi diese hier in Frankfurt quasi hier diese Robin Koch ist doch noch in der Nationalmannschaft. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ganz ehrlich, aber natürlich gehört zur Wahrheit auch dazu. Wo sind denn die Deutschen, die potenziell Nationalmannschaft in Frankfurt spielen könnten? Das ist ja die Kehrseite der Medaille.
Aber ich komme jetzt auf den entscheidenden Punkt. Wir haben eben sehr gelobt, dass Eintracht Frankfurt tolle Talente findet, die im Ausland unterwegs sind, die wir noch nicht kennen, sondern erst bei Eintracht Frankfurt kennenlernen und dann sind sie auf der Bühne und dann kommen auch die großen Vereine aus dem Ausland und kaufen die wieder weg. Das ist ein Teil des Geschäftsmodells, ja. Aber gibt es keinen Wunsch oder kein Bedürfnis des Frankfurter Publikums, sag mal, ein paar mehr deutsche Spieler als Trapp und Götze in den eigenen Reihen dann auch zu haben? Oder hat man sich mit dem, glaube ich, damals von Friedi Bobic eingeleiteten multinationalen Gedanken angefreundet, weil das ist ja vielleicht unsere internationalste Stadt, Eintracht Frankfurt, muss man ja auch ganz klar sagen. Also Frankfurt mit der Eintracht dann auch und mit dem Flughafen und so weiter. Also kann es sein, dass Eintracht Frankfurt nicht deutsch genug ist?
Sagen wir es mal so. Also die Krux der Kiste ist ja auch, dass es zu Zeiten noch von Herbert Bruchhagen die Entscheidung gab, die U23, U21 damals abzuschaffen. Die gibt es inzwischen ja wieder. Allerdings läuft das Ganze nicht ganz so gut, wie man sich das erhofft hat. Eintracht Frankfurt 2 ist im Moment Tabellenletzter in der Regionalliga Südwest. Da, wo die ganzen Talente von Eintracht Frankfurt, seien sie deutsch oder international, unterkommen sollen. Das
Spielpraxis
ist eine,
sammeln sollen, ja. Mhm.
Genau, Spielpraxis sammeln sollen. Das ist das eine, was nicht so gut funktioniert. Und zum anderen, das wisst ihr selber auch, als national und international guckende Menschen. Wir haben in Deutschland ja dieses große Nachwuchsproblem, was sich jetzt nicht so einfach, der Kampf um die Youngster ist ja schon sehr, sehr groß. Natürlich hat Eintracht Frankfurt da in den letzten Jahren ein anderes Renommee aufgebaut, aber Borussia Dortmund, Bayern München, inzwischen sogar auch wieder Bayer Leverkusen sind halt dann doch nochmal die größeren da.
Naja, bei euch in der nicht weit entfernt, TSG Hoffenheim kocht euch ab bei dem Kampf um die Talente.
Das ist richtig, ja.
Und das muss doch der Eintracht besonders wehtun, weil Eintracht war ja mal bekannt als, sag mal, Hort im Mitteldeutschland für die großen Talente.
Tut's ihnen auch. Punkt. Mhm. Mehr kann man dazu, weil das ist so. Mhm. Aber wie gerade schon mal so ein bisschen versucht darzulegen, das funktioniert und rockt alles nicht so gut in dem Nachwuchsleistungszentrum, noch nicht so, wie sich's halt auch Markus Krösche und seine Kollegen, die da im Hintergrund agieren, vorgestellt haben. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Klar, Punkt. Der steht so.
Man hätte
so.
Andreas Möller nicht weggehen lassen dürfen. Das sage ich mal ganz eindeutig. Ne?
Ja.
Also ne, an der Stelle.
Ja, da hast du recht.
Wenn schon mal ein Weltmeister in deinem Staff arbeitet, dann den muss man doch festhalten, den Frankfurter Bub, oder?
Ja.
Was sagst du,
Malte?
Ne? Frankfurter
Bub eigentlich muss man da das, lassen. Weil das Tradition ist und die Namen natürlich dann auch einfach Leute binden. Aber wir hatten Kevin Trapp eben schon mal angesprochen. Der ist ja jetzt noch verletzt, deshalb ja auch ersetzt worden im Tor durch Kauer Santos. Wenn Trapp jetzt wieder fit ist, er ist Kapitän, kommt er denn auch so nahtlos wieder in die Mannschaft rein? Der junge Brasilianer da, der ist nicht schlecht. Der hat
mich in Istanbul begeistert, was er da rausgeholt hat. Ja, er hat immer noch ein paar Böcke drin in seinem Torwartspiel. So. Ja, das ist so, bei einem jungen Torwart muss das vielleicht so sein. Aber wie der den Elfmeter da von der Linie gekratzt hat, ja, der war ja gut geschossen.
Gigantisch.
Ja. Gigantisch, ganz genau. So, muss Trapp um seinen Job fürchten?
Also ehrlicherweise, ich habe gestern Abend auch da gesessen und habe gedacht, boah, in der Haut von Dino Topmöller möchte ich jetzt nicht sitzen sein, weil der muss ja entscheiden, lässt er jetzt am Sonntag den Trapp spielen oder eben den Kauer Santos, der jetzt so langsam auf Spur kommt, weitermachen. Also das wird, also Spaß wird das nicht. Ich meine, ich war in Kiel selber vor Ort gewesen und habe mir Kauer Santos da angeguckt. Das war teilweise sehr wildes Umherspringen und da hast du jedes Mal ein bisschen Schiss gekriegt, wenn das hinten in der Abwehr, wenn es Richtung Frankfurter Tor ging. Und gestern war es halt genau das Gegenteil. Also sprich, der ist noch sehr sprunghaft in seinen Leistungen. Also der kann Weltklasse, kann aber auch Kreisklasse. Ja, was würdet ihr machen an Trainerstelle?
Nehmt
ihr
also die Kreis? Ich glaube, die Frage beantwortet sich automatisch in so einer Hierarchie einer Mannschaft. Schaut auf Real Madrid, ja, der Courtois hat einfach gesagt, ich spiele im Finale, also spielt er im Finale, ja. Da gibt's nicht große Diskussionen, übersticht unter. Der wird als Kapitän nicht zulassen, dass sein Standing in irgendeiner Weise wackelt. Wenn er fit ist, und das setze ich jetzt mal voraus, wird er den Anspruch erheben und durchsetzen, dass er spielt. Sollte der Trainer jetzt Bedenken haben, dann wird man noch sagen, er ist noch nicht ganz fit und quasi ihm diese Brücke bauen, dass es nicht von der Leistung alleine abhängig ist. Ja. ich finde, das ist so eine ähnliche Situation oder bessere Situation zumindest als Bayern München hat. Es gibt keine Alternative zu Manuel Neuer im Verein. Frankfurt kann glücklich sein, dass man jemanden dahinter hat, der auch da ist. Bei Bayern, Alex Nübel spielt ja bei einem anderen Verein ein bisschen da im Süden. Insofern ist das ja erstmal gut, dass man zwei starke Torhüter hat. Leverkusen hat das auch. Bayern muss ja auf Ulreich verzichten, weil er sich nicht benehmen kann an der Ersatzbank, ja. Aber das ist ja eine Petitesse. Glaubst du, dass die Bayern verwundbar sind? Sie haben einen super Saisonstart hingelegt. Jetzt, als es zwei wichtige Spiele anstanden, einmal gegen Leverkusen konnten sie nicht gewinnen. Jetzt haben sie sogar bei Aston Villa in der Champions League verloren. Glaubst du, dass sie jetzt aufbegehren und sagen, so, jetzt müssen wir hier nochmal kurz die Verhältnisse zurechtrücken? Oder sind sie verwundbar? Was ist deine Einschätzung, Sonja?
Darf ich noch ein Wort kurz nochmal zu Kevin sagen?
Naja, zum Schluss. Aber selbstverständlich, du darfst sowieso sagen.
Zu Kevin muss ich noch eins sagen. Ich hab ihn am Mittwoch extra im Training mir angeguckt, weil er ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Er machte einen relativ fitten Eindruck tatsächlich schon, so dass ich also davon ausgehe, dass er sich fit melden wird und dass es dann am Ende genauso kommen wird, Pitt, wie du gesagt hast. Aber
Entschuldigung mal, er soll ja nicht laufen im Tor, der soll ja Bälle schnappen. Hast du auch gesehen, dass er ein paar Bälle geschnappt hat?
Das habe ich nicht gesehen, weil ich durfte nur eine Viertelstunde zugucken. Das ist okay. Ja immer bei UEFA ist das ja immer nur so. Da darf ich ja immer nur so punktuell. Und er hat individuell trainiert. Er hat also nicht mit der Mannschaft trainiert. Er steigt da ja heute erst wieder ein. Das heißt, heute Nachmittag um 15 Uhr gibt's Pressekonferenz bei der Eintracht. Dann werden wir wissen, was Dino Topmöller sagt.
Da muss der Podcast früher erscheinen, sonst werden wir überholt hier.
Nein, aber egal, alle, die den Podcast dann schon gehört haben, dann erst danach hören, wissen dann schon, okay, wir haben es ja aufgedröselt, wir haben jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle Gucker und Guckerinnen, ich mache jetzt auch nochmal das mit dem Gender, werden dann wissen, wie man die Aussagen des Trainers interpretieren muss. Also das heißt, wir haben auch etwas erhellt.
Ja, Trapp, Haken dran. So, Bayern genau, München. Du hast dich ja nicht gedrückt, jetzt um Bayern München.
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich gehe fest davon aus, dass die Bayern ganz arg verwundbar sind, weil so ein Ding wie gegen Aston Villa, ich musste so ein bisschen selber schmunzeln, wenn ich ein bisschen aus meiner eigenen Historie erzählen darf. Ich habe vor 42 Jahren, dass sie Bayern auch verloren haben, das habe ich damals mit meinem Papa, das war mein erstes Fernsehspiel. Was
du hast
ich damals
mit zwei Jahren schon Fußball geguckt?
Ja, so ungefähr. da musste ich dann doch sehr schmunzeln und habe gesagt, okay, alles klar. Und deswegen gewinnt Eintracht Frankfurt ganz klare Kiste am Sonntag, weil die Bayern erholen sich nicht so schnell davon, von so einer Nummer. Weil auch wenn die Spieler ja überhaupt nicht mehr da sind von vor 42 Jahren, ihr wisst auch, der FC Bayern ist ein sehr traditionsorientierter Verein, wo im Zweifel ein ganz gewisser Herr Hoeneß auch nochmal dementsprechend die Erinnerungen rauskramen wird. Und dann hast du so eine ganz automatischen Karma, möchte ich vielleicht sagen, was die Bayern dann mit sich rumschleppen in solchen Fällen.
Ich habe von Udo Muras gelernt, dass Eintracht Frankfurt tatsächlich mal der Angstgegner von Bayern München war. Ich wusste das von Kaiserslautern und dem Betzenberg, aber es gab eine Phase, und die begann schon in der Beckenbauer-Zeit. 19 Jahre lang konnte Bayern München nicht bei Eintracht Frankfurt gewinnen. Also zwei Jahrzehnte lang. Es hat
das wusste
so
ich auch
nicht gewusst. Ja?
Ich auch nicht.
Und so große Niederlagen mit 0-6 kamen dann zustande, ja. Ich weiß, letzter große Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München hat der Eintracht überhaupt nicht gut getan. Von dem Sieg haben sie sich nicht mehr erholt, ja.
Ja.
Deswegen weiß man ja gar nicht, so, jetzt kommt die Glaskugel gleich von Malte, was man eigentlich zu diesem Spiel wünschen soll, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Wie ist denn dein Tipp? Wie glaubst du denn, dass es ausgeht? Jetzt ganz konkret, damit der Malte Asmus beruhigt schlafen kann bis zum Spieltag am Sonntag.
Ja, tipp gerne, Sonja.
Ja. Ach so, ich sollte tippen.
Ja, klar. Okay, entschuldige. Malte Asmus, ist die Glaskugel von Malte Asmus. Ach so. Ja.
Ich stelle immer solche Fragen, wo dann die Glaskugel bei den Gästen
ich
zum
verstehe,
Vorschein kommen
ich
muss.
Ich verstehe, entschuldige, da habe ich jetzt... Ja, alles gut. ich sage, es wird ein 3-1 für die Eintracht. Ich habe ja schon gesagt, dass die Eintracht gewinnt.
Ah, guck mal. So, Malte, du.
Jetzt habe ich Angst. Ich bin ja eher dem FC Bayern zugeneigt als Eintracht Frankfurt, wenn man das so mal sagt. Ich bin Bayern-Sympathisant, das wissen die Stammhörer unseres Podcasts ja auch. Das macht mir jetzt natürlich ein bisschen Angst vor Sonntag. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das Spiel unbedingt gucken möchte. Aber ich hatte auch vor dem Spiel gegen Aston Villa so ein bisschen Bammel, dass das vielleicht schief gehen könnte für die Bayern. Eigentlich aber mehr daraus.
Könntest du mal bitte auf den Punkt kommen? Du drehst ja Pirouetten hier verbal. Das hört ja gar nicht mehr auf. Du wirst ja ganz schwindelig dabei.
Ich muss noch mit dir Redezeiten technisch gleichziehen in diesem Podcast. Deshalb versuche ich gerade noch ein paar Minuten zu machen. Na gut. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass eben Frankfurt kontert und die Bayern dann in ihrer defensiven Verletzlichkeit dann auch tatsächlich trifft. Und wenn Manuel Neuer wieder zu weit vor seinem Tor steht, fürchte ich, dass das gegen Ikitike und Marmoush durchaus bitter sein kann. Ich glaube aber trotzdem, sie gewinnen 2-1, weil die Bayern sind ja ein bisschen gefestigter als in der letzten Saison. Und jetzt ist es doch so gewesen in der Vergangenheit, auch bei den Bayern, wenn sie mal verlieren, dass sie dann wieder zurückschlagen und dass sie dann extra sauer sind. Und ich glaube, das hat Kompany den möglicherweise wieder eingeimpft. Ich hoffe es zumindest.
Ja. Was die Redezeit betrifft, Malte, wer mit mir podcastet, muss wissen, was er tut. Ne?
Wir machen es ja erst schon seit 5 Jahren. Ja.
Aber als Stimme der Vernunft in diesem Podcast würde ich jetzt mal so auf ein 2-2 tippen. So, dann haben wir alle Ergebnisse hier. Einer von uns hat recht und wir werden das dann im Feverpitch-Newsletter auflösen. Wenn ihr den abonnieren wollt, auf feverpitch.de. Sonja ist ja Abonnentin, wie ich weiß. Malte soll auch manchmal reingucken, habe ich gehört. Aber wer das noch nicht tut, feverpitch.de kann man sich ganz problemlos und kostenlos anmelden. Dann gibt es den Feverpitch-Newsletter immer um 6.10 Uhr werktags. Und da steht alles drin, was man wissen muss zum Fußballgeschehen. Sonja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz viel Spaß am Wochenende. Und dann hoffen wir mal, dass wir zumindest ein schönes Fußballspiel sehen, egal wie es ausgeht am Sonntag.
Danke euch, danke für die Einladung und ein gutes Fußballspiel werden wir auf jeden Fall sehen.
Ciao, Malte.
Ciao.
Ja.